die haben immer versucht, sich in meine Perspektive reinzufinden und zu verstehen, was ich mache. Und selbst wenn sie es nicht verstanden haben, mich dann trotzdem haben machen lassen und nicht so, wie es ja manche Eltern haben, dass sie ihre Kinder irgendwie in irgendeine Schiene lenken wollen und dass man dann oft mal aneckt. Das gab es bei mir eigentlich nie.
Meine Erfahrung und mein Erlebnis ist, wir haben es noch körperlich reichlich abgekriegt. Und ich kenne das auch also von meiner Verwandtschaft und Freunden und in der Umgebung, in der ich gelebt habe, war das völlig normal.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein Mensa-Podcast von Lina Holzmann und Erwin Klein.
Sind wir schon live?
Ja. Wir sind live. Ich dachte, du fängst an.
Ja, ich fange auch an. Ich war nur gerade unsicher. Hi Lina.
Hi Erwin.
Geht's dir gut?
Mir geht's sehr gut. Und dir?
Das ist schön. Ja, mir auch. Bin ein bisschen außer Atem, weil ich bin ganz schnell hergerannt und weil ich dachte, oh, wir müssen aufnehmen. Ich darf nicht zu spät kommen.
Sehr gut, die Pünktlichkeit.
Ja, und heute wieder zu zweit. Noch einmal, was immer sehr angenehm ist. Und ja, beim nächsten Mal werden wir wieder einen Gast haben. Nicht immer nur zu zweit, aber was heißt hier nur?
Keine Angst.
Und wir haben ein, wie ich finde, sehr emotionales Thema. Wir wollen nämlich über Eltern reden. Gehen wir gleich mal mitten rein, bevor ich hier lange Vorreden halte. Bei deinen Eltern, gibt es irgendwas, wo du sagst, da bin ich wie meine Mutter oder wie mein Vater?
Boah, gute Frage. Ich glaube, ja, es gibt schon einige Dinge. Ich überlege gerade, ob ich so was zuordnen kann, weil meine Eltern sind unterschiedlich, aber auch ein bisschen ähnlich. Ich glaube, von meinem Papa habe ich auf jeden Fall, dass ich sehr stur bin. Und den trockenen Humor habe ich auch von meinem Papa. Und von meiner Mama so dieses strukturierte, ordentliche, sowas. Genau, ja. Aber ich habe nicht, dass ich so... Es gibt ja manchmal, dass Kinder, dass man sagen kann, du bist eins zu eins deine Mutter. Das ist bei mir nicht so. Also ich glaube, ich habe von beiden ein paar Eigenschaften.
Eine gute Mischung.
Ja, wie ist es denn bei dir?
Ähnlich. Also ich habe von meinem Vater ganz sicher so eine kreative Seite bekommen. Der konnte sehr gut zeichnen, hatte ein gutes Gefühl so für Farben, Proportionen, war handwerklich sehr geschickt, was ich nicht bin, aber ja, er konnte sehr viel machen und sich sehr viel so ausdenken, aber auf eine, wie ich finde, im Nachhinein ist ja alles sehr lange her, auf eine sehr gute und sehr kreative Art. Und von meiner Mutter mit Sicherheit auch eine Sturheit. Meine Mutter, ja, kommt aus Ostwestfalen und das ist wirklich, also das, ich weiß nicht, ob das wirklich so sprichwörtlich ist von der Gegend her, aber die war unfassbar stur und unfassbar, ja, wie soll ich sagen, also hartnäckig einfach. Mhm. Und da habe ich ein bisschen was mitbekommen, nicht ganz so. Ja, und also auch, um nicht nur so über so positive Dinge zu reden, also mein Vater hat auch so eine jähzornige Art gehabt. Also der konnte ganz schön explodieren. Und das, wenn man mich richtig triggert, kann ich das auch. Da gibt's ein paar Leute, ja, die haben das schon abgekriegt und ist mir immer dann im Nachhinein ein bisschen unangenehm, aber ja, ja. Ist halt so.
Wenn der, das hätte ich nicht gedacht. Also, ich habe das noch nie erlebt.
Natürlich nicht, Lina. Nee, aber so, wenn der Deckel mal vom Topf fliegt, dann ist es schwer. Also dann da wieder runterzukommen. Das passiert schon, ja. Ist mir unangenehm oft, aber auf der anderen Seite, also immer nur ausgeglichen, ist ja auch langweilig.
Ja, mein Gott, das passiert mal.
Ja, man muss halt, das Ding ist halt, man muss halt nachher die Kurve kriegen. Ja. Und ich glaube schon, dass ich in der Lage bin, mich zu entschuldigen oder zu sagen, ja, war nicht so toll und so. Klappt nicht immer, aber ist zumindest ein erster Schritt.
Ja.
Und gibt es was gegenüber deinen Eltern, wo ihr mal richtig kontrovers wart? Also ich meine jetzt nicht Diskussionen, also wann kommst du abends von der Party nach Hause,
ja.
sondern so richtig?
Nee, eigentlich nicht. Also wir streiten uns auch fast nie. Ich glaube, das Einzige, wo ich mich sehr von meinen Eltern, also so unterscheide, ich bin sehr gechillt. Also ich bin so, ich nehme die Dinge so ein bisschen, wie sie kommen. Und zum Beispiel, wenn wir in Urlaub fahren, da packen sich meine Eltern wirklich 10 Paar Schuhe ein für alles, was passieren kann. Wasser noch, obwohl wir in Europa sind. Also es gibt trinkbares Wasser und alles. Und ich packe dann mir halt 3 Stunden vor der Abfahrt 2 T-Shirts in den Rucksack und los geht's. Und ich glaube, was so das angeht, unterscheiden wir uns schon sehr. Die sind beide sehr so, also sie brauchen ihre Planung und ich nicht. Ich bin eigentlich sehr spontan, aber wir ecken da nicht wirklich an.
Dein Vater auch?
Ja, der auch.
Weil das ist ja normalerweise so eine Frauensache.
Nee, der auch. Ja, aber es ist nicht so, dass wir dann anecken. Ich bin dann halt einfach, keine Ahnung, ich lasse sie da machen. Und manchmal freue ich mich dann auch darüber. Wenn wir im Urlaub sind, dann habe ich mal die Socken vergessen und dann kann ich welche stibitzen, weil Mama hat 10 dabei. Also kann man sich dann auch freuen.
Ja.
Ja, aber nee, ansonsten nicht wirklich, ehrlich gesagt.
Also nie so ein Thema, was weiß ich, dass sie dir erzählt haben, du hast die falschen Freunde oder such dir mal ein gescheites Hobby, nicht so ein Blödsinn oder...
Nee, wirklich gar nicht.
Warum
also,
lernst du nicht genug für die Schule? Obwohl, naja, das bei dir kann ja kein Thema gewesen sein.
Eben, das war sowieso nie ein Thema. Und von den Hobbys, ich habe immer viel Sport gemacht, von daher war da auch nie was, wo sie jetzt sagen können, das ist doof. Und deshalb, und sie haben mich eigentlich auch immer so erstmal machen lassen, wie ich wollte. Und sie sind beide keine Menschen, die irgendwie nicht offen wären. Also die haben immer versucht, sich in meine Perspektive reinzufinden und zu verstehen, was ich mache. Und selbst wenn sie es nicht verstanden haben, mich dann trotzdem haben machen lassen. Und nicht so, wie es ja manche Eltern haben, dass sie ihre Kinder irgendwie in irgendeine Schiene lenken wollen. Und dass man dann oft mal aneckt, das gab es bei mir eigentlich nie.
Da kann ich sagen, da hast du richtig, richtig Glück gehabt.
Ja, war das anders bei dir?
Ja, klar. Es war anders natürlich, weil ich eine total andere Generation bin. Und ich habe im Vorfeld darüber nachgedacht und für mich war so das Überraschende, also zum einen hat man ja so das Gefühl, also ich bin jetzt 67, dass man denkt, okay, das Thema Eltern ist irgendwann durch. Meine Eltern sind beide gestorben und irgendwann lässt man es halt hinter sich. Tut man nicht, ist nicht so. Und ich habe sogar ein bisschen das Gefühl, wenn man drüber nachdenkt und wenn man so ein bisschen auf sich wieder wirken lässt, dass es sogar verstärkt zurückkommt. Also mich hat das sehr beschäftigt, so die ganze Zeit. Und jetzt auf den Punkt zurückgekommen, also wie sehr man mich gelassen hat. Auf der einen Seite gab es das auch, dass ich einfach gemacht habe und ich habe ja auch keinen Blödsinn gemacht. Also von daher, das war schon okay, also auch mit Sport und Schule war okay und so. Also ich war in der Hinsicht jetzt kein stressiges Kind. Aber so in der Generation, weißt du, 50er, 60er Jahre, es gab schon ziemlich klare Vorstellungen, wie Kinder zu sein hatten und wie das zu laufen hat. Also meine Eltern waren zum Beispiel sehr katholisch. Und zu der Zeit ganz, ganz normal und ganz typisch, ich wurde oder wir wurden, also meine Schwester und ich oder auch die Kinder, mit denen ich zusammen war, es war ganz normal, dass man geschlagen wurde. Wenn irgendwas nicht so lief, wie das war, zum Teil waren das Kleinigkeiten, dann gab's zum Teil richtig Prügel.
Das finde ich wirklich unglaublich. Also, ich weiß, es ist quasi so die Zeit und es ist quasi nicht mehr wie man heute häusliche Gewalt oder so definieren würde. Aber ich finde es einfach, wenn ich das höre von dir, unglaublich. Also wirklich unglaublich.
Stockt dir ein bisschen der Atem, ne?
Ja, total.
Ja, das ist auch was, also jetzt, wo ich also über das Thema nachgedacht habe, wo ich gedacht habe, in der Hinsicht hat sich wahnsinnig viel geändert. Also haben wir, also ich jetzt, meine Generation auch, uns total von unseren Eltern unterschieden. Also mein Sohn oder so, der hat nie irgendwie gar nichts, was also ja. an Schlagen. Wir hatten heftige Auseinandersetzungen, aber das war immer verbal, also es war nie körperlich. Und das war also in den 60er Jahren und so noch total anders. Da durften ja auch Lehrer noch schlagen, ganz offiziell. Das war nicht, also es wurde ja später verboten.
Ja, das war aber, glaube ich, sogar noch in den 80ern erlaubt. Also meine Mutter hat mir mal erzählt, dass sie auch mal von ihrem Lehrer mit dem Schock auf die Finger, ja.
Oh. Ja, ich weiß nicht, wann das verboten wurde und ja, ob das, also vielleicht auch in welchen Bundesländern, keine Ahnung. Aber ich weiß es gut. Also in der Grundschule und so, da lag immer beim Lehrer vorne so ein Rohrstock auf dem Tisch. Zum Teil
Gott
einfach.
Gott sei Dank war das bei mir nicht mehr erlaubt. Da hätte ich wirklich die Finger blau und grün geschlagen bekommen, wahrscheinlich.
Ja, die wurden sehr, sehr selten genutzt, aber es war da. Und es war ja gar nicht so, dass man da jetzt ständig verprügelt wurde, aber es war immer so ein bisschen, die Angst davor da, also dieses Einschüchternde. Ich denke, so im Nachhinein, wenn ich mir das so vorstelle, wie ich groß geworden bin oder mich in meine Eltern versetze, zum einen haben die es gar nicht anders gekannt und zum anderen standen die unfassbar unter Stress. Einfach, also die waren einfach ihrem Leben und ihrem Arbeiten und ihrem Aufbau und so, glaube ich, richtig, richtig unter Druck.
Hattest du an irgendeinem Punkt mal Angst vor deinen Eltern?
Ja, klar. Man wusste ja, wenn man irgendwas, wie soll ich sagen, also was gemacht hatte, was jetzt irgendwie nicht so gut war. Sei es, dass man abends nicht rechtzeitig nach Hause kam, also es waren immer Kleinigkeiten, ne? Oder dass irgendwas kaputt gegangen ist oder so. Und wo man dachte, oh, hoffentlich gibt es keinen Ärger. Und wenn meine Mutter uns geschlagen hat oder mich, dann war das irgendwie, das war mehr oder weniger harmlos. Aber wenn mein Vater wütend wurde, weil ich gesagt habe, der konnte auch jähzornig werden, da hatte ich richtig, richtig Angst. Gar nicht mal, also wenn es passierte, war es sowieso schmerzhaft und man heulte dann und so und dann war es irgendwann auch wieder gut. Aber schlimmer war eigentlich so die Angst, dass es passieren könnte. Und das kenne ich. Also das habe ich noch, das so wie gesagt, beim Nachdenken über das Thema, das konnte ich noch, also da konnte ich mich wirklich noch reinversetzen. Und das fand ich für mich so überraschend, weil ich dachte, mein Gott, das ist jetzt so ewig lange her. Das sind 50, 60 Jahre her und trotzdem, das ist einfach so drin. Also ich behaupte oder ich glaube, dass es also zu der Zeit nicht untypisch war oder eigentlich gängig war. Und mich würde mal interessieren, ich meine, es gibt ja auch Leute jetzt in meinem Alter, die so zu der Zeit auch groß geworden sind, ob die das ähnlich erlebt haben. Falls es hier Zuhörer, Zuhörerinnen gibt, die das ähnlich oder vielleicht ganz anders erlebt haben. Also es würde mich sehr interessieren. So aus dieser Generation heraus, hier 50er, Anfang der 60er Jahre geborenen, die Boomer halt. Meine Erfahrung und mein Erlebnis ist, wir haben es noch körperlich reichlich abgekriegt und ich kenne das auch also von meiner Verwandtschaft und Freunden und in der Umgebung, in der ich gelebt habe, war das völlig normal.
Ich finde das so unfassbar, weil ich finde, so meine Eltern sind für mich immer 100% Sicherheit. Also so ein Gefühl wie Angst im Zusammenhang mit meinen Eltern kenne ich gar nicht. Und dass du so sagst, ich hatte Angst vor meinen Eltern, das finde ich krass, meiner Meinung nach. Also, ja.
Ah. Also Eltern waren wirklich Respektspersonen. Also waren beides, ne? Man hat sie geliebt, man wurde auch geliebt. Also ich habe mich überhaupt nicht jetzt abgelehnt gefühlt, im Gegenteil. Ich weiß jetzt, mein Vater so in der letzten Phase, mein Vater ist sehr früh gestorben, dass der auch also sehr stolz auf mich war und also wir hatten auch da ein wirklich enges Verhältnis und bei meiner Mutter auch. Aber es war immer so, ja, auch so ein großer Respekt und zum Teil eben auch eine Angst. Also das waren nicht Freund und Freundin. Das war eine andere Geschichte, also wirklich eine autoritäre Geschichte. Und es wurde auch nicht diskutiert. Sachen waren einfach so. Man ging sonntags zur Kirche, man war pünktlich zu Hause, man aß, was auf den Tisch kam. Ja, es wurde einfach.
Sag mal,
Ja, erzähl.
was denkst du denn, von welchem Elternteil du deine Intelligenz hast?
Meine Eltern waren beide nicht dumm. Das sowieso nicht. Die sind beide auf dem Bauernhof groß geworden. Also waren beide keine Akademiker und keine bürgerlichen Leute, sondern ja, richtig Bauernhof. Und meine Mutter hat sehr viel gelesen, war in der Schule sehr gut und so weiter und so weiter. Aber zur damaligen Zeit durfte kein Beruf lernen, sondern wurde halt gesagt, du bleibst zu Hause, du heiratest sowieso. Und also ich glaube schon, dass die eine hohe Intelligenz hatte und das aber nicht ausbilden konnte. Und mein Vater, was ich schon gesagt habe, der war ausgesprochen kreativ, so vom Machen. Also die hatten beide was auf sehr verschiedene Art. Und ich bilde mir ein, dass ich da von beiden ein bisschen was mitgekriegt habe, was Positives.
Ja, ich meine, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, du schreibst ja, du bist ja ein kreativer Mensch und gleichzeitig beschäftigst du dich ja jetzt auch so mit Technik und analytischem Kram. Also, das kann ich mir gut vorstellen.
Ich dilettiere so rum.
Ja.
Also es glaube ich schon, dass ich da was mitgekriegt habe. Von beiden Seiten. Und auf der anderen Seite war es so, dass ab einem bestimmten Punkt ich völlig auf mich allein gestellt war. Also in der Schule. Mir hat nie einer geholfen. Es war auch nicht nötig. Ich konnte ihr da nichts mitteilen. Weißt du, was wir da gerade machen jetzt in Deutsch oder in Mathe oder irgendwie. Das hätte ihr zwar imponiert, aber sie hätte mir dann nichts sagen können. Und wir haben mal ab und zu über, ich erinnere mich, so über das eine oder andere gesprochen, über welche Literatur und welche Bücher und damals Thomas Mann, die Buddenbrooks und was man so gelesen hat. Und das fand sie dann auch interessant. Aber es war halt mehr oder weniger so, von zu Hause aus konnte mich dann niemand unterstützen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war jetzt, was Schule angeht.
Ja, also bei mir ist es so, ich habe nie wirklich Unterstützung gewollt, aber ich hätte sie bekommen können. Also beide meine Eltern haben studiert und von daher wäre das immer möglich gewesen. Und auch zum Beispiel, als ich mich für meinen Bachelor beworben habe, da hat meine Mutter mich schon unterstützt und auch so bei Motivationsschreiben oder wie macht man einen Lebenslauf, solche Sachen. Jetzt im Studium will ich das halt einfach nicht. aber so, es wäre immer da gewesen. Also ich hätte mich immer darauf verlassen können, dass mir jemand was erklären kann. Ja. Und das, da habe ich auch drüber nachgedacht, lustigerweise jetzt, weil jetzt ja das Studium zu Ende geht. Und ich habe einige Freunde, die kommen nicht aus dem Akademikerhaushalt, aber die meisten von uns schon. Und ich finde es, man merkt schon teilweise einen Unterschied, dass ja mit so einem höheren Bildungsgrad der Eltern auch so Sachen wie, ja, wie benehme ich mich in irgendwelchen gewissen Kontexten oder so, einfach von Natur aus weitergegeben werden und andere, die quasi die Eltern nicht haben, das komplett alleine lernen müssen. Und das finde ich schon krass, dass das doch so einen Einfluss nimmt.
Ist so, kenne
Ja.
ich umgekehrt. Ich weiß so in meiner Schulzeit, also Oberstufe, Gymnasium, wenn man dann auch mal in die Wohnungen und in die Häuser der anderen kam, also mit denen man da in der Klasse zusammen war und das so ein bisschen bewusster wahrgenommen hat oder die Eltern auch wahrgenommen hat, ich war da immer völlig eingeschüchtert. Ich weiß auch, da war irgendein Rechtsanwalt oder irgendein Geschäftsführer von irgendeinem großen Betrieb oder irgendein Arzt. Und die waren natürlich, also zum einen ganz anders eingerichtet als bei uns zu Hause. Und die benahmen sich ganz anders und gingen ganz anders miteinander um. Zum einen habe ich es beneidet, die Mitschüler, dass sie in so einem Umfeld leben, weil ich das nicht hatte. Und zum anderen hatte ich so richtig gemerkt, die haben bestimmte Verhaltensweisen und sei es, wenn man am Tisch saß und mit Messer, Gabel und diesen ganzen Geschichten. Also nicht, dass ich das nicht konnte, aber das war bei uns, das spielte keine Rolle. Das musste ich später wirklich quasi lernen. Es gab Tischmanieren, es war ordentlich, aber es war alles nicht so gut bürgerlich. Da lag keine Serviette auf dem Tisch, wenn wir
Ja.
gegessen haben, solche Geschichten. Und mir kam das immer so ein bisschen vor, wenn ich dann, wie gesagt, in so Akademikerhaushalte kam. Die waren immer sehr nett zu mir. Erstaunlicherweise kam ich mit den Müttern immer total gut klar. Die fanden mich alle super. Und ja, aber ich war so ein bisschen schüchtern und ja, also man wusste, ich war ganz gut in der Schule und das ging schon. Und was wollte ich jetzt sagen? Also wenn ich da reinkam, ich musste mich immer so ein bisschen, ja, habe so ein bisschen mit großen Augen geguckt, wie geht's bei diesen Leuten zu? Und habe so ein bisschen bedauert, weil ich dachte, ah, in so einer Umgebung könnte ich ganz anders leben oder mich ganz anders entwickeln.
Ja.
Das war so, ja, so ein bisschen so ein Mangelgefühl, ne? Mein Gott, das ist inzwischen was, wo ich also wirklich drüber stehe. Aber was ich meine ist, dass ich weiß, also wenn du so in eine bestimmte Umgebung nicht reingeboren bist, du nimmst das unbewusst auf und hast so gewisse Verhaltensweisen. Und wenn du das nicht hast, dann hast du es wirklich schwerer oder du musst es dir selber irgendwie beibringen. Ich sag mal, bestimmte bürgerliche Verhaltensweisen,
Ja.
die es bei uns Proletarierkinder, da ging es ein bisschen deftiger zu, aber wie man sieht, kann man auch irgendwie durchkommen.
Ja.
Hast du manchmal das Gefühl, dass sich deine Eltern blockieren?
Nee, gar nicht. Also wirklich 0,0. Alleine, die haben mich ja mit 4 in die Schule gesteckt. Ich glaube, das ist das Gegenteil von Blockade.
Komm, da wolltest du ja selber hin.
Ja, natürlich, aber sie hätten ja nicht ja sagen müssen. Also, das ist ja Förderung at its best. Also, nee. Und jetzt auch zum Beispiel, ich ziehe ja um nach Madrid und das ist alles super und die freuen sich und letztes Jahr bin ich durch Madagaskar gebackpackt und das fanden sie zwar nicht cool, aber haben mich trotzdem nicht aufgehalten.
Ja, das ist gut.
Die sagen auch zum Beispiel, was das Reisen angeht oder so, das ist überhaupt nicht deren Ding. Aber das ist gar kein Grund, mir das irgendwie schlecht zu reden oder zu verbieten. Und ich glaube, die finden es auch irgendwie cool, dass ich so mein Ding mache.
Also die
Und
reisen nicht viel.
Ja, schon, aber sehr regional. Also sie lieben die Berge und Wandern und das mögen sie gerne in Deutschland, Österreich, Schweiz und sonst aber nicht. Also so fliegen würden die jetzt nicht in den Urlaub. Mein Papa ist sogar noch nie in seinem Leben geflogen. Also
Wow.
ja, der findet es einfach toll daheim und der braucht das einfach nicht.
Ja.
Und genau, aber die werten das nicht irgendwie negativ, weil ich das mache.
Und haben auch keine, also nicht übertriebene Angst, und versuchen dich zurückzuhalten.
Ja, bei Madagaskar, also ich habe da in Brüssel gelebt und dann habe ich halt nur so übers Telefon, ja Mama, ich werde nach Madagaskar. Ich glaube, wenn ich daheim gewesen wäre, hätte mich vielleicht angeschnallt. Nee, aber natürlich hat sie gesagt, das findet sie jetzt irgendwie nicht so cool, aber was will sie machen? Also, das ist schon alles okay, ja.
Na, ist gut.
Und deine Eltern haben dich aber auch nicht zurückgehalten, oder? Ich meine, die haben dich ja auch Abitur machen lassen und so.
Gut, ich war jetzt in der Situation, wie gesagt, mein Vater ist sehr früh gestorben, da war ich 13. Und ab da war ich praktisch in jeder Hinsicht auf mich allein gestellt. Also habe mich da mehr um meine Mutter gekümmert, als dass sie sich um mich kümmert. Ich habe mein eigenes Geld verdient, ich habe mein eigenes Ding gemacht, ich war zu Hause und sie wusste natürlich und ich habe sie mehr unterstützt als sie mich. Aber da war ich im Grunde selbstverantwortlich. Was einerseits natürlich für einen 13-, 14-, 15-Jährigen keine ganz einfache Situation war.
Sehr heftig. Und dann fehlt auch noch der Vater und du bist der einzige Junge und
Ja, das war tough, das war tough. Da habe ich lange mit geknackt, aber das ist eine andere Geschichte. Das Positive im Nachhinein ist halt, ja, ich war halt wirklich selbstständig in jeder Hinsicht. Also
ja.
bin dann sehr früh auch irgendwie nach Paris getrampt und man hatte eh kein Geld und wollte aber ein bisschen was sehen und sie war dann immer sehr ängstlich und muss das denn sein und und hier gibt's auch so viel zu tun und bleibt da. Gut, dann habe ich es halt gemacht mit ein bisschen schlechtem Gewissen. Aber letzten Endes, ich habe für mich entschieden und habe das gemacht, was ich machen wollte. Wo ich ihr im Nachhinein ewig dankbar sein würde, ist, als mein Vater damals gestorben ist und als es wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation war, wo ihr die ganze Verwandtschaft gesagt hat, hier, der Junge, runter von der Schule, lass ihn irgendwas lernen, damit er Geld verdient, damit es besser geht und so. Und wo sie sich wirklich mit westfälischer Dickköpfigkeit geweigert hat, das zu machen, sondern gesagt hat, nee, das war der Plan, dass die Kinder Abitur machen, was lernen. Das war damals so die Phase Arbeiterkinder an die Uni. Und bei mir lief es halt gut. Und das wirklich auf Biegen und Brechen durchgezogen habe, dass ich weiter auf dem Gymnasium
Schön.
bleiben konnte. Das habe ich zu der Zeit gar nicht so registriert. Ich habe das im Nachhinein dann mitbekommen und bin natürlich Gott froh, also dass
Ja.
das wirklich so gekommen ist. Keine Ahnung, was die Alternative gewesen wäre. Ich wäre da nicht irgendwie untergegangen. Mein Leben wäre natürlich komplett anders verlaufen. Da bin ich wirklich dankbar, dass sie da gesagt hat, nee, egal was ist, das ziehen wir irgendwie durch und so war es dann auch. Das sind so die, also wo du merkst, also du wirst wirklich geliebt und es wird wirklich für dich gekämpft, ganz existenziell. Ich meine, das war damals wirklich, also in jeder Hinsicht eine schwierige Situation. Ja.
Ja.
Ja, ach Gott, merk schon, wenn ich darüber rede. Das ist wirklich emotional.
Aber ich finde es extrem spannend, ja.
Das ist ja das erste Mal, dass wir eine Aufnahme von einem Podcast wiederholen.
Ja.
Der eine Grund ist, dass auf einmal im Hintergrund ein Staubsauger auftauchte, der nicht wieder aufhörte. Der war halt immer da und es war, klang einfach nicht gut. Aber der zweite Grund war einfach, dass ich bei der Aufnahme gemerkt habe, boah, das fasst mich so an, das Thema. Also mich hat es da richtig ein bisschen auch aus der Bahn geworfen, also während der Aufnahme. Ich war da von mir selber überrascht. Und das finde ich ja so beeindruckend, dass sich das Thema Eltern eigentlich nie loslässt.
Ja, ich meine, am Ende des Tages sind die halt einfach maßgeblich Bestandteil deines Seins.
Ja, logisch.
Und ich glaube auch, also zum Beispiel, ich kann ja extrem dankbar sein. Also so, dass es bei mir so reibungslos klappt. Ich gehe davon aus, dass viele nicht so positiv über alle Aspekte, die mit ihren Eltern zu tun haben, reden wie ich. Also mich interessiert es schon sehr, falls jemand seine Beziehung zu seinen Eltern teilen möchte, schreibt uns gerne.
Deswegen machen wir das ja auch, weil wir denken, dass es auch für andere interessant ist oder dass andere ähnliche Erlebnisse haben. Oder was ich ja auch weiß aus Mensa-Erfahrungen und Gesprächen mit Leuten, dass eine Hochbegabung zu Hause überhaupt nicht erkannt wurde oder zum Teil sogar massiv blockiert wurde.
Ja.
Und das sind ja dann richtig tragische Geschichten. Also es sind dann nicht nur schwierige Geschichten, wie sie bei mir vielleicht waren oder wie es mir vorkommt im Nachhinein, sondern da wird es dann ja richtig heftig,
Ja.
wo es dann Leute wirklich aus der Bahn wirft. Und nicht nur mal, dass man mal so in Schlinger gerät, sondern dass es einen richtig, ja, in psychische Probleme treibt und was weiß ich alles. Ne? Ja, also da denke ich, dass Eltern schon eine große Rolle spielen.
Ja, auf jeden Fall.
Ach, du bist so ein glückliches Kind.
Ja, wirklich. Wirklich.
Du bist so ein echter Sonnenschein.
Ja, aber wie gesagt, ich habe auch jeden Grund dazu. Also, ich bin einfach dafür sehr dankbar und ja. Und ich werde auch mal eine gute Mama.
Da bin ich mir ganz sicher. Das ist ganz sicher, das glaube ich. Aber sag mal, habt ihr, du und deine Eltern, jetzt Mutter oder Vater ist ja egal, habt ihr euch nie mal irgendwie so richtig angebrüllt oder mal richtig so Türen geknallt? Ich meine, das ist doch alles viel zu harmonisch. Das kann doch gar nicht sein.
Ja, nee, also natürlich jetzt, ich muss sagen, ich kann jetzt dir keine konkrete Situation sagen, aber als ich so 13 war, gab es sicherlich mal so einen kurzen Streit, aber echt nichts, was mir langfristig in Erinnerung bleibt. Und jetzt heutzutage, wenn jetzt meine Mutter und ich uns streiten, dann ist das wirklich ein kurzer Abtausch, das ist vielleicht 2 Minuten und dann ist es wieder gut. Ich würde echt nicht von Streit reden. Ja, gar nicht. Also ich würde sagen, da hat mein Bruder schon eher. Aber keiner in unserer Familie ist wirklich so ein Streithahn auch. Ich glaube, es kommt auch drauf an, was man selber für ein Mensch ist. Also ich zum Beispiel bin auch sehr konfrontationsscheu. Also ich sag dann manchmal lieber nix, als so einen Streit zu riskieren, muss ich auch sagen. Also ich bin einfach nicht so streitlustig. Aber es gibt auch kaum Themen, wo ich jetzt sagen würde, da könnten wir uns drüber streiten.
Ja, Leute, die mit zwei T-Shirts in Urlaub fahren, die regen sich nicht schnell auf.
Nee, wirklich gar nicht. Also es braucht auch echt viel, dass ich mal wütend werde.
Ja, komm, du kannst schon auch. Ich habe schon ein paar Mal gemerkt.
Ja, aber nicht, dass ich mich jetzt irgendwie extrem, dass ich jetzt irgendwie streiten würde. Das nicht. Ja.
Und schon gar nicht mit deinen Eltern.
Genau. Aber da kommen wir eh nicht weit. Also mein Papa ist nämlich sturer als ich und meine Mama redet mehr als ich. Also komme ich bei gar keinem Punkt weiter. Das lohnt sich eh nicht. Ja.
Ja,
Ja.
okay. Ich könnte noch mehr erzählen und so, aber das wiederholt sich dann auch, beziehungsweise wir machen ja hier keine Therapiesitzung,
Ja,
mich da
stimmt.
auszubreiten.
Aber wenn es euch interessiert, beziehungsweise irgendwelche Fragen, die wir nicht geklärt haben, auch gerne schreiben. Dann beantworten wir die noch.
Ja, sicher. Und ich meine, das Thema in Varianten taucht ja immer wieder auf. Ich meine, wir haben über Schule geredet, über
Ja.
diese ganze Ausbildungszeit und so, und dann da laufen ja die Eltern auch immer mit. Das verfolgt einen, wie gesagt, bis ins weit fortgeschrittene Alter.
Mich begleitet es zum Glück noch und verfolgt noch nicht.
Du bist sowas von auf der Sonnenseite.
Ja.
Ja, schön. Kommen wir zum Ende. Du nickst.
Ich nicke.
Wir sind erreichbar per Mail 130 und mehr @web.de. Ihr findet uns auf Insta und überhaupt. Wir sind greifbar und freuen uns auf Reaktionen.
Ja.
Und alles Weitere werden wir sehen. Und das nächste Mal wieder zu dritt. Bis dahin schönen Sommer, schönen Urlaub.
Schönen Sommer.
Ruhig ein drittes T-Shirt mitnehmen.
Ja, sollte ich dir wirklich machen. Also Erwin, mach's gut, bis dann.
Lina, mach's gut. Tschüss.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein paar grundlegende Informationen zu unserem Podcast 130 und mehr. Wir sind Lina Holzmann und Erwin Klein, 18 und 67 Jahre alt, und wir sind beide Mitglied bei Mensa in Deutschland, dem Verein für Hochbegabte und der größten Vereinigung für Hochbegabte in der ganzen Welt. In Deutschland gibt es 18.000 Mitglieder ungefähr, weltweit sind es etwa 250.000. Mitglied kann jeder und jede werden, die einen nachgewiesenen IQ von 130 und mehr, daher der Name unseres Podcasts, in einem Test nachweisen kann. Lina und ich haben uns überlegt, erstens, dass es noch keinen solchen Podcast über Hochbegabung gibt, in der Art, in der wir das machen, und dass wir hier an dieser Stelle über unsere Erfahrung, unseren Werdegang und unsere Art, wie wir mit dieser nachgewiesenen Hochbegabung umgehen, reden wollen. natürlich nicht nur über uns, sondern auch mit Gästen, die wir einladen zu den verschiedenen Aspekten. Es geht um Eltern, um Schule, um Beziehungen, um Sport, um Freizeit, um Freunde etc. etc. Wir sind sehr interessiert an jeder Art von Feedback. Man kann uns erreichen auf Instagram 130 und mehr. Es gibt eine Mailadresse 130undmehr@web.de und wir sind natürlich auch über Podigy und auf allen Plattformen erreichbar, downloadbar und man kann uns streamen.